Mensch, erkenne dich selbst. Wer bist du? Wer bin ich? Was denkt der Heilige Vater, Papst Johannes Paul, über diese Frage? Grüß Gott, liebe Zuschauer, ich heiße Albrecht Brandenstein Zeppelin. Im Studio habe ich heute Pfarrer Erich Maria Fink, der sich mit der Denke des Heiligen Vaters tief beschäftigt hat. Ihm möchte ich heute diese Fragen stellen. Pfarrer Fink, der Papst redet mit vielen Menschen auf der ganzen Welt. Er lädt die Führer der Weltreligionen zu einem gemeinsamen Gebet ein. Was ist das Neue am Denken des Heiligen Vaters, dass er auf so viele Menschen zugehen kann und die Herzen sich so häufig für ihn öffnen? Was ist das Neue an seinem Denken? Was denkt der Heilige Vater über den Menschen?
Graf Brandenstein, ich freue mich sehr über diese Frage und gerne möchte ich über dieses Thema sprechen. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, wie Sie es jetzt in dieser Fragestellung formuliert haben. Der Papst hat tatsächlich etwas ganz Neues gebracht in das Denken der Philosophie, der Theologie. Und auf diesem Fundament beruht auch seine ganze Pastoral und auch die Art, wie er eben auf die Menschen, wie er auf die verschiedenen Gruppen zugehen kann. Und Mensch, erkenne dich selbst, das ist nicht nur jetzt eine Frage, was denkt der Papst über diese Frage. Darauf baut er alles auf. Seine Enzyklika über die Philosophie, Fides et Ratio, der Glaube und die Vernunft zusammenzubringen. Die ganze Einleitung erklärt, warum diese Frage sein Fundament darstellt. Mensch, erkenne dich selbst. Und ich muss sagen, ich habe mich jetzt viele Jahre intensiv mit diesem Ansatz unseres Papstes beschäftigt. Und ich glaube, er hat ein Fundament gelegt, auf dem die ganze Theologie, die ganze Philosophie eine neue Richtung bekommt.
Wenn Sie von einer neuen Richtung sprechen, es muss ja schon was bisher was gegeben haben. Wie hat denn die christliche Philosophie den Menschen bisher gesehen und was ist das eigentlich Neue jetzt in der Denke unseres Heiligen Vaters?
Der Heilige Vater mit dem Ansatz erkenne dich selbst bringt einen neuen Weg, die ganze Wirklichkeit sich zu erschließen. Er beginnt beim Menschen selber und vor allem beginnt er bei der ganz persönlichen Erfahrung mit sich selber. Wenn man die ganze Philosophiegeschichte betrachtet, die alten Griechen, die haben sich auch Gedanken gemacht über das Sein, über die Wirklichkeit, das Allgemeine, die Wahrheit. Sie sind ausgegangen von den Dingen, die den Menschen umgeben. Zum Beispiel, sie haben eine Rose betrachtet, das kleine Samenkorn, wie es wächst, wie die Rose blüht, Frucht bringt. Und dann haben sie erkannt, da gibt es eine Identität durch die Zeit hindurch. Und trotzdem wandelt sich dauernd etwas. Und sie haben jetzt eine Philosophie entwickelt, wo sie immer gefragt haben nach dem Bleibenden. Was bleibt eigentlich? Was verleiht dieser Rose die Identität des Sein? Und so hat sich eine ganze Philosophie entwickelt, die Seinsphilosophie, die irgendwo mit dem Sein das Unveränderliche verbunden hat und es wurde etwas Statisches. Papst Johannes Paul II.
Also das war der traditionelle statische Seinsbegriff.
Der eigentlich die Theologie dann geprägt hat. Thomas von Aquin hat diese griechische Philosophie Aristoteles aufgenommen und sie hat so den Höhepunkt erreicht in der Neuscholastik. Und man hat gespürt, zum Beispiel Pater Kentenich hat in der Theologie, im kirchlichen Leben einfach festgestellt, man betrachtet alles mechanisch, mechanistisches Denken hat es genannt. Jede einzelne Sache wurde für sich statisch betrachtet und wie so ein Mechanismus wollte man alle Gnaden erfassen, hat 1000 Schubladen dafür mit Begriffen.
Wie hat sich denn dieses statische Denken in der Theologie manifestiert? Können Sie dafür ein Beispiel bringen?
Ja, ich bin genau an diesem Beispiel, dass man jetzt versuchen muss, jede einzelne Zuwendung Gottes mit einer anderen Art von Gnade zu erfassen, weil man verloren hat den organischen Zusammenhang des Ganzen, die Dynamik des Ganzen. Und natürlich gab es Versuche, dieses mechanistische Denken zu überwinden, vor allem im 20. Jahrhundert von verschiedenster Seite. Aber was unserem Papst gelungen ist, hier von ganz unten her ein neues Fundament zu entwickeln, und es ist ihm gelungen, indem er beginnt beim Menschen. Und vom Menschen aus erschließt er die gesamte Wirklichkeit, sogar Gott. Und er geht von der Erfahrung aus, die jeder im Grunde genommen zunächst mal nachvollziehen kann an sich selber. Und indem er jetzt nicht die Dinge um sich herum betrachtet und fragt, was ist denn bei der ganzen Veränderung das Bleibende? Und die Griechen und auch die Theologen, sie haben dann unterschieden, was ist wesentlich und alles, was sich verändert, was in Bewegung ist, war unwesentlich, zum Wesentlichen hinzukommend. Der ganze Prozess als solcher wurde nicht erfasst. Und
also der Prozess war akzidentell hinzukommend.
Jawohl.
Und das Wesentliche war das Bleibende.
Genau.
Und der Papst überwindet das jetzt,
indem er nicht mehr auf die Dinge schaut, die den Menschen umgeben, sondern sagt, mein Ansatzpunkt, das ist mein eigenes Ich, das ich hier hineinhorche. Es kommt natürlich etwas dazu. In der Philosophiegeschichte kommt eine ganz große Krise in der Erkenntnislehre. Die Frage nämlich, für die Griechen war es was Selbstverständliches, sie sagen, dieses Bleibende in den Dingen ist geistiger Natur. Das, was sich bewegt, materielle Vielheit, ein anderes Prinzip, aber die Seinsgrundlage geistiger Natur. Und identisch mit unserem Geist, mit unserem Verstand, mit unserer Vernunft. Deswegen kann ich zum Wesen der Dinge vordringen und sie in mir abbilden oder in mich hereinholen. Dann kommt im Mittelalter schon Kritik, Zweifel. Ja, ist es denn nicht so, dass die Begriffe, die wir uns bilden, nur in unserem Kopf vorherrschen, aber dass ich gar nicht auf die Dinge wirklich selber vordringe, das Wesen gar nicht erfasse? Stichwort Nominalismus, der dann die ganze Neuzeit eingeleitet hat. Oder Kant, der ganz radikal sagt, alle Menschen haben im Kopf ein gewisses Raster, haben im Kopf Strukturen, Kategorien, die hat der Mensch schon von Geburt an, a priori, von vornherein. Und wenn er jetzt eine Wahrnehmung hat, dann kommt auf ihn etwas zu mit den Sinneseindrücken, die jetzt im Denken des Menschen etwas auslösen, sodass er mit Hilfe dieses Rasters dafür Begriffe entwickelt und sich ein Gebäude errichtet. Das Gebäude existiert aber nur im Geist des Menschen. Aber er kann nicht sagen, dass er damit in die Dinge selber vordringt und das Wesen erfasst, erkennt. Das heißt, eine vollkommene Krise, kann ich überhaupt die Wirklichkeit objektiv erkennen oder ist es nur etwas Subjektives, was sich in mir abspielt? Und hier bringt der Papst zwei neue Anknüpfungspunkte. Einmal kommt er von der sogenannten Phänomenologie her, dass man sagt, ich versuche jetzt einfach mal eine Sache auf mich wirken zu lassen und zu erspüren, zu beschreiben, was verstehe ich in dem Augenblick, wo ich diese Erfahrung mache. Und da sagt jetzt der Papst, etwas ist evident und damit überwindet er diese kantische Vorstellung. Er sagt nämlich, bei jeder Erfahrung, zum Beispiel wenn ich eine Katze streichle oder wenn ich einen Sonnenuntergang betrachte, oder wenn ich einem Menschen begegne, der mir was schenkt.
Oder wenn ich als Kind die Liebe der Eltern erfahre.
Zum Beispiel. Jede Art von Erfahrung. Erfahrung also Wahrnehmung im weitesten Sinn. Wahrnehmung durch die Sinne, durch die Gefühle. Jede Erfahrung bringt in mir unmittelbar ein Verstehen hervor in meinem Geist. Und zwar noch bevor ich diesen Inhalt meines Verstehens in Begriffe fasse. Danach kann ich dieses Verstehen denkerisch verarbeiten, drüber nachdenken, Schlüsse ziehen. Aber der Papst betont, es ist evident, dass im Menschen das Verstehen erfolgt, ein Verstehensmoment mir gegeben wird mit der Erfahrung, bevor ich begrifflich damit arbeite. Und damit findet er wieder einen Weg und sagt eben, ich stoße tatsächlich zum Wesen der Dinge vor, aber die Dinge jetzt eben nicht einfach betrachtet, da ist ein Päckchen mit Inhalt und diesen Inhalt hole ich mir, sondern das Wesen erstreckt sich auf das Ganze, nicht nur auf das Bleibende. Er trennt nicht mehr so, sondern er kann auch den Prozess selber als das Sein betrachten und hier dem Wesen begegnen. Der nächste Schritt, wenn er sagt, ich betrachte jetzt nicht die Dinge um mich herum, sondern ich höre jetzt mal in mich hinein. Welche Erfahrung mache ich denn mit mir selber? Dann sagt er wieder, es ist evident, dass hier kein Bruch zustande kommt, wie zwischen den Dingen außerhalb von mir und meinem Geist. Hier bin ich zwar Beobachter und doch stoße ich zu mir selber vor. Hier ist es eine wirkliche Erkenntnis einer Wirklichkeit, die besteht und ich erfasse dieses Wesen unmittelbar, weil es ich selber bin. Und in seiner Hauptschrift, natürlich bevor er Papst war, Person und Tat, entwickelt er das über viele, viele Seiten hinweg. Und er sagt, warum macht er denn das? Weil er darlegen will, es gibt eine wirkliche Erkenntnis des Wesens des Menschen über diesen Erfahrungsprozess.
Können Sie da das ein oder andere Beispiel nennen, damit es ein bisschen leichter verständlich wird?
Ja, auf das kommt es jetzt an. Ich möchte nicht nur irgendein Beispiel bringen, sondern der Punkt, der für unseren Papst den Schlüssel darstellte. Er war Professor für philosophische Ethik. Und so ist er überhaupt auf diesen Clou gekommen. Ethik beschäftigt sich mit Gut und Böse. Und er sagt jetzt so, jeder Mensch macht die Erfahrung. Im Gewissen erspürt er, es gibt Gut und es gibt Böse. Wenn er etwas Böses tut, dann verliert er. Und wenn er etwas Gutes tut, dann wird der Mensch selber gut. Es ist nicht nur so, dass jetzt der Mensch ein schlechtes Gewissen hat, wenn er was Böses tut und Angst hat vor einer Strafe Gottes und deswegen geht es ihm schlecht, sondern der Papst sagt, wenn der Mensch in sich hineinhört, muss er zugeben, das hat mit ihm selber zu tun, mit seinem personalen Sein, mit dem Inhalt seines Herzens. Der Papst sagt immer, der Mensch spürt, er hat als Person eine Mitte und diese Mitte kann reicher werden oder ärmer werden. Mein Sein ist ständig in Bewegung, verändert sich. Wenn ich was Gutes tue, dann wird dieses Sein größer, reicher. Und wenn ich was Böses tue, dann merke ich, dass ich nicht nur traurig bin, sondern leerer, weit weg von rein psychologischem Sinn, im ontologischen Sinn, wenn ich sage, im seinsmäßigen Sinn. Ich bin personal ärmer, weniger.
Also, wenn ich das jetzt mal in ein praktisches Beispiel, Sie wissen, ich bin Praktiker und wir müssen die Dinge auf die konkrete Lebenssituation herunterbrechen. Also wenn ich einem armen Menschen etwas schenke, wie die Mutter Teresa ihr ganzes Leben verschenkt hat an die Ärmsten der Armen, ist sie dann beschenkt worden? Und heißt das, dass der Dieb, der einem anderen was wegnimmt, um selber mehr zu haben, dass er, obwohl er mehr hat, ärmer wird? Habe ich das richtig verstanden?
Sie machen einen großen Sprung, aber ich möchte ihn gleich mitvollziehen. Der Papst sagt jetzt so, wenn der Mensch etwas Gutes tut, wird er mehr gut. Jetzt kann ich mich natürlich auf die Suche machen, zu fragen, was ist das entscheidende Gute? Muss ich da jetzt 10 Gebote hernehmen und lesen, von außen her das nehmen und dann entdecke ich, also das befolge ich, dann werde ich gut, das sagt er nein, das steckt alles in dir drinnen. Und er sagt, es gibt eine Logik der Person.
Also das steckt mir in mir drinnen, das sagt mir schon mein Gewissen.
Nein, es ist wie eine, das Wesen der Person selber. Das Wesen der Person selber entdecke ich mehr und mehr darin, dass ich muss diesen Reichtum des Herzens erkennen, zuerst mal mich selber erkennen, entdecken. Das ist wie ein großes Abenteuer, mich zu erforschen. Am jungen Menschen würde man sagen, du musst jetzt erst mal deine Talente entdecken, was steckt alles in dir, so dass du dein Leben immer mehr in die Hand nehmen kannst. Das nächste, was der Papst sagt, ich spüre jetzt, alles hängt von meiner Urfähigkeit zusammen, zu bestimmen, selber zu bestimmen, ob ich was Böses tue oder was Gutes. Aber was kann ich denn letztlich bestimmen, sagt er. Die höchste Form der Selbstbestimmung besteht jetzt darin, dass diesen Reichtum, den ich entdecke, zum Beispiel Fähigkeit trösten zu können, Dankbarkeit und solche Dinge. Also da kommt das ganze Tugendleben auch mit herein. Dass ich jetzt sage, über diesen Reichtum verfüge ich und mache ihn zu einem Geschenk für ein Du. Darin erkennt der Papst das Gute schlechthin. Und in dem Augenblick, wo ein Mensch anfängt, etwas nicht festhalten zu wollen, sondern beginnt seinen Egoismus, der natürlich von der Erbsünde herkommt, da müssen wir jetzt länger noch drüber sprechen, aber ich bleibe gleich dabei, das zu überwinden, dieses Festhalten wollen und bereit wird, sich zu verschenken, das, was er entdeckt, zum Geschenk für den anderen zu machen, in dem Augenblick spüre ich, habe ich es erst, besitze ich es erst. Aber jetzt kommt beim Papst etwas Wesentliches dazu. Er sagt jetzt, über diesen Weg, ich kann selber mehr und weniger werden, entdecke ich, das Entscheidende an mir ist nicht einfach meine Freiheit, dass ich entscheiden kann, sondern dass ich bereits von meiner Dasein an, von der Zeugung Geburt her, bevor ich denken und handeln beginne, diesen Reichtum in mir trage. Und dass es jetzt darum geht, diesen Reichtum zu vergrößern und nicht zu verlieren. Und auf diesem Weg zu entdecken, ich habe jetzt diesen Reichtum, merke ich, es ist etwas ganz Individuelles, das nur ich so habe. Und ein anderes Du hat einen anderen Reichtum. Und jeder auf der Welt ist von Gott geschaffen mit seinem individuellen Reichtum. Hier ein kleines Intermezzo. Die Philosophie der alten Griechen mit ihrer Suche nach dem Bleibenden, die haben am Ende irgendwo sind in eine Sackgasse geraten, wo es um den Menschen ging. Sie konnten nur ein allgemeines Wesen des Menschen beschreiben und sagen, da hat jeder Mensch eine leere Schale, eine leere Tafel. Das ist die Definition auch in der ganzen Scholastik. Diese leere Tafel ist bei allen Menschen gleich. Und man konnte vom Geistigen her kein Prinzip finden, was dem einzelnen Menschen eine Individualität verleiht, etwas Einmaliges. Das überwindet der Papst vollkommen, indem er sagt, das mit der leeren Tafel entspricht nicht der Wirklichkeit, sondern der Geist des Menschen ist seine Mitte, die Personenmitte. Und er sagt, der biblische Begriff vom Herzen ist sehr gut darauf anzuwenden. Da ist ein persönlicher Reichtum da, von der Schöpfung her. Das ist mit dem Leben mitgegeben. Und es ist individuell. Und wie kann ich jetzt diesen Reichtum vergrößern? Der erste Schritt, indem ich am Reichtum eines anderen Menschen Anteil bekomme. Und wie bekomme ich das? Und das ist auch sein Schlüsselbegriff im Denken des Papstes. Er sagt, Austausch. In dem Maß, in dem ich mich verschenke an ein Du, kann er sich mir wieder verschenken. Und ich bin danach reicher, habe etwas ganz Neues, was ich aus mir nicht hervorbringen hätte können. Ich habe es bekommen durch Anteilnahme am Reichtum des anderen. Und die Mutter Teresa, durch ihre Hinwendung, auch die Ärmsten der Armen haben ihren Reichtum. Der Reichtum ist unabhängig von materiellem Wohlstand. Die haben vielleicht viel mehr Reichtümer präsent als wir, wo alles verschüttet ist mit unserem Konsumdenken. Nimmt ständig Anteil auch am Reichtum dieser Ärmsten der Armen, denen sie sich zuwendet.
Da spürt man ja, dass der Heilige Vater größten Wert legt auf den Austausch eigentlich mit allen Menschen dieser Welt, mit allen Kulturen dieser Welt, mit allen Religionen dieser Welt und versucht, das Schöne, Gute und Wahre beim jeweils anderen zu erschließen. Und das entspricht, das ist dann die Folge dieses Grundverständnisses vom Menschen.
Jawohl, ganz genau. Ich möchte es ein bisschen tiefer noch anpacken. Wenn man die traditionelle Theologie und Philosophie betrachtet, sie braucht weder andere Menschen noch die Geschichte, um dem Menschen zu erklären, wie kannst du dein Menschsein verwirklichen. Warum? Da ist diese leere Tafel und worum es geht, ist einzig und allein die Wahrheit auf dieser Tafel niederzuschreiben, abzubilden. Und je mehr Wahrheit ich aufnehme, umso mehr bin ich Mensch, umso mehr habe ich mein Menschsein verwirklicht. Und letztlich geht es darum, dass ich sage, Gott ist die Wahrheit. Je mehr ich zum Beispiel von der geoffenbarten Wahrheit annehme, umso mehr bin ich Mensch. Der Papst geht nicht von einer Tafel und einer Wahrheit wie eine Information, die ich da draufschreibe, aus, sondern er sagt, hier geht es um etwas ganz anderes, nämlich diesen Reichtum des Herzens. Und hier müssen wir einen kleinen Sprung machen. Zunächst bleibt er ganz auf der Ebene der Erfahrung, wo er mit jedem Menschen sprechen kann. Aber dann sagt er, wir müssen hier auch einen Schritt weitergehen und Gott ins Spiel bringen. Und er sagt, dieser Reichtum in meinem Herzen ist ein Funke Gottes. Da habe ich schon Anteil am Göttlichen. Und es geht darum, dieses Göttliche auszutauschen und zu vermehren, zu vergrößern. Gut. Jetzt nochmal zurück zum Gespräch mit allen Menschen. Wenn ich diesen Ansatz habe, ich habe einen Reichtum von Gott bekommen, den kann ich durch den Austausch mit anderen vergrößern, dann muss ich die geschichtliche Situation nützen, die Menschen, die um mich herum sind, um mit ihnen in Austausch zu kommen. Und er sagt, das geht weltweit. Jede Nation hat ihre besonderen Talente und Reichtümer. Jede Kultur hat ihre Reichtümer. Und jetzt sagt er, durch den Austausch der Kulturen, der Völker, gewinnt die ganze Menschheit und wird reicher.
Also das christliche Menschenbild sagt ja, jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes, ein Kind Gottes. Sie drücken das aus, in jedem Menschen ist ein Funke Gottes. Ist das die Diktion des Heiligen Vaters?
Das ist nicht seine Diktion, aber zum Beispiel in der Enzyklika über die Moral, da sagt er, jeder Mensch, das menschliche Leben an sich, diese Personenmitte, ist Teilhabe am göttlichen Leben. Es ist nichts anderes, als was Philosophen schon in der Urchristenheit als Funke Gottes bezeichnet haben. Teilhabe am göttlichen Leben. Der Mensch ist nicht reine Natur und im Lauf der Zeit bekommt er Anteil am göttlichen Leben wie ein leeres Gefäß, sondern was der Mensch ist, ist bereits Teilhabe am göttlichen Leben, das es zu vergrößern gilt.
Und im Austausch mit dem anderen, in der Hinwendung zu ihm und im Austausch mit ihm, nehme ich teil an seinem Reichtum, an dem göttlichen Leben, was er lebt.
Soweit auf der Ebene der Erfahrung betrachtet, ist es die Wahrheit über den Menschen. Und für unseren Papst die grundlegende Wahrheit, auf der er alles andere aufbaut. Und warum er zu jedem einzelnen Thema eine neue Enzyklika schreibt.
Liebe Zuschauer, in jedem Menschen ist ein Funke Gottes. Der Papst versucht, den Funken Gottes in jedem Menschen zu erkennen und zu erforschen und im Austausch auch für sich als Bereicherung zu erschließen. In der Denke des Heiligen Vaters, das haben wir jetzt hier in dieser halben Stunde gespürt, steckt sehr viel Neues und Friedensstiftendes und Aufbauendes. Wir werden uns sicher noch in weiteren Folgen dieser Sendereihe mit der Denke des Papstes Johannes Paul II. Beschäftigen, um ihn besser zu verstehen und daraus selber dann für unser Leben zu profitieren. Ich danke dem Pfarrer Erich Maria Fink für diesen ersten Impuls und freue mich auf die weiteren Sendungen. Auf Wiedersehen und bleiben Sie dran.